Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast beschäftigt sich beruflich mit einer ganz zentralen Frage, die wir uns alle stellen, aber meist viel zu selten wirklich durchdenken. Wie wird unsere Zukunft aussehen und was bedeutet das für mein eigenes Leben? Er ist einer der bekanntesten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum, Chairman des Thinktanks To Be Ahead und seit Jahren Sparringspartner von Vorständen, UnternehmerInnen und Organisationen, wenn es um die Welt von morgen geht. Seine Arbeit dreht sich nicht um Trends als Spielerei, sondern um konsequente Zukunftsbilder, die Entscheidungen im Hier und Jetzt verändern. Und er spricht nicht über eine Zukunft, sondern über mehrere mögliche Zukünfte. Er arbeitet mit Szenarien statt Prognosen, mit Wahrscheinlichkeiten statt Gewissheiten, denn Zukunft, so seine zentrale These, ist nichts, was einfach passiert. Sie ist etwas, das wir gestalten, bewusst oder unbewusst. Dabei verbindet er technologische Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung oder Plattformökonomie mit gesellschaftlichen, psychologischen und individuellen Fragen. Wie verändert sich Arbeit, Führung, Lernen, Identität und was heißt das alles für Menschen, die bereits heute schon CEO ihres eigenen Lebens werden möchten? Gerade deshalb passt er perfekt in diesen Podcast, denn Zukunftsforschung ist am Ende keine Disziplin für Konzerne, sondern eine Einladung an jeden Einzelnen, bessere Entscheidungen zu treffen, bevor sie alternativlos werden. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Sven Gabojanski. Großartig, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch. Schön, dass ich bei euch sein darf. Freue mich auf ein super Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen, lieber Sven. Und ja, bevor wir zu der zentralen Frage gehen, wie wird denn die Zukunft in 10 Jahren aussehen, vielleicht einmal dazu, wie bist du denn dazu gekommen, zu dieser Arbeit, dass du dich damit beschäftigst und wie arbeitet eigentlich so ein Zukunftsforscher?
Ja, das muss ich erklären, weil die meisten bei dem Wort Zukunftsforscher denken die wahrscheinlich an, keine Ahnung, Kristallkugel, Kaffeesatz oder irgendeinen Spinner, der sich irgendwelche Zukünfte ausdenkt und dann irgendwie im Internet drüber redet. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich leite ein Institut, ein wissenschaftliches Institut. Das heißt, bei mir arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also das Zeug kannst du studieren, kannst du sogar promovieren. Übrigens, falls noch mal jemand von euch studieren will, in Singapur ist ein sehr guter Studiengang. In den USA gibt es einen, in Berlin gibt es einen, also an verschiedenen Teilen der Welt, ja. Naja, und wenn man das eben hier in Europa studiert, dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, bei uns zu landen. Warum? Weil wir sind inzwischen das größte unabhängige Zukunftsforschungsinstitut in Europa tatsächlich. Wie bin ich dazu gekommen? Naja, wie das in den Lebenswegen oft so ist, ein Weg mit ein paar Zickzack, ja, immer so ein bisschen hin und her. Ich habe erst angefangen, während des Studiums eigentlich schon, in der ARD Karriere zu machen, bin also Journalist geworden, war 10 Jahre lang in der ARD als Moderator, Primetime-Anchor hieß das damals im Radiobereich, ja, und Korrespondent und alles, was man so irgendwie machen kann mit dem Mikrofon, ohne jetzt der große Programmchef zu sein. Das ging aber ganz schnell bei mir. Nach der Wende hier im Osten, da ging alles relativ schnell und dann war ich 28 und hatte 10 Jahre ARD-Erfahrung und der nächste Schritt, Programmdirektor zu werden, da sagte dann irgendwie der Intendant zu mir, naja, vor 45 wirst du nicht Programmdirektor und ich war 28. Naja, dann habe ich gekündigt. Also habe einfach von einem Tag auf den anderen, wie gesagt, ich war 28, noch relativ unbelastet von irgendwelchen Verbindlichkeiten, die man so hat. Und dann habe ich neu angefangen und habe ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Ganz von Anfang an, ich hatte nichts, habe mir einen Schreibtisch besorgt, habe den beim Freund, der Fotograf war, ins Atelier gestellt und da habe ich angefangen. Und so ist es dazu gekommen. 25 Jahre her.
Und hast dir als erstes eine Glaskugel hingestellt? Oder wie darf ich mir vorstellen, dass du dann angefangen hast?
Nein, das ist eine super Frage, weil mit Glaskugel hatte das nichts zu tun. Also ich hatte so einen Schreibtisch und saß an der Längsseite und an die Stirnseite habe ich mir eine Praktikantin gesetzt, die irgendwie auch verrückt genug war, um mit mir zusammenzuarbeiten und die mir wahnsinnig geholfen hat dabei, einen Kongress zu organisieren damals. Das war der erste Zukunftskongress. Also dieses Jahr gibt es den 25. sogenannten Rule Breaker Zukunftskongress. Und der allererste, wisst ihr, ich war als Journalist, ja, war ich häufig auf Kongressen, um darüber zu berichten und so weiter. Und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt auf all diesen Kongressen, weil das war immer die gleichen Räume, immer die gleiche Bühne, immer das Gleiche. Und ich habe damals gesagt, ey, ich will mich einfach nicht mehr langweilen. Und deshalb habe ich damals einen Kongress organisiert und habe zu den Speakern gesagt, pass auf, wir machen den Zukunftskongress. Es ist verboten, eine PowerPoint zu zeigen. Es ist verboten, über heutige Produkte zu reden, auch nicht über heutige Probleme und auch nicht über, was weiß ich, heutige Prozesse. Das Einzige, worüber wir reden, ist, wie stellen wir uns die Welt in 10 Jahren vor? Und dann habe ich nicht irgendwen eingeladen, sondern die Strategiechefs, Innovationschefs, Technologiechefs und Chefinnen. Es waren damals leider wenige Innen, aber naja, heute ist zum Glück mehr. Ja, von so größeren Unternehmen. Und die kamen zusammen und dann kamen noch Zuschauer dazu und ein paar Sponsoren und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein sensationeller Kongress. Den hat das allen wahnsinnig Spaß gemacht, Riesendiskussionen und wir kamen am Ende heraus mit einem Zukunftsbild. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Und darum herum hat sich dann dieses Zukunftsforschungsinstitut entwickelt. Ja, also das erste war ein Kongress und ich weiß nicht, 2, 3 Jahre später kamen dann die ersten der Teilnehmer zu uns und sagten, Mensch, ihr macht tolle Kongresse, aber ich will mal das, was ihr hier redet, irgendwie, ich will mal meinen Vorstand überzeugen. Habt ihr mal eine Studie, habt ihr mal ein bisschen Papier? Und dann haben wir gesagt, nee, haben wir nicht, aber können wir machen. Und dann habe ich eine Studienabteilung gegründet. Und dann kamen einige, die sagten, wir wollen das umsetzen in unseren Projekten, was ihr hier diskutiert. Könnt ihr mal für einen Workshop kommen? Habe ich gesagt, klar. Und dann hat sich eine Consulting-Abteilung gegründet und so weiter und so fort. Und inzwischen gibt es sogar ein Schwesterunternehmen, einen großen Bereich, der nicht nur die Prognosen macht und nicht nur jetzt Strategieberatung und anderen eben ihre Zukunftspläne oder Strategien macht, sondern auch einen Bereich, der investiert. Also wir haben 3 Investmentfonds jetzt mit in unserer Unternehmensgruppe. Insgesamt sind es 26 Unternehmen in der Gruppe und 3 Investmentfonds, die eben so in Startups, aber internationale Deep-Tech-Startups, also sowas wie Kernfusion, wie Quantencomputer, wie Cryopreservation, also einfrieren auf ein Organ, wieder auftauen. Verrücktes Zeug, hat den höchsten Wachstumshebel sozusagen. Ja. Und steht eh in unseren Studien, haben wir gedacht, komm, dann machen wir das eben auch noch mit.
Wow, krass. Mhm.
Das heißt, euer erster Kongress war circa 2001?
2002.
Okay. Ja. Und der erste Prognosezeitraum waren circa 10 Jahre, sagtest du. Wie konkret ist es euch jetzt retrospektiv tatsächlich gelungen, die Zukunft von 2012 in 2002 vorauszusagen?
Das kann ich sehr genau sagen, weil ich habe das noch wirklich vor meinem Auge. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was 2002 war. 2002 war die Zeit von Raubkopie, also MP3-Standard war erfunden worden. Ja? Später kam Voice Over IP, das ist sozusagen eine Weiterentwicklung der Technologie. Das hat dann mit euch ganz viel zu tun bei der Telekom. Und das war eine Zeit, wo zum ersten Mal die Digitalisierung aber so richtig reingehauen hat in eine Branche, nämlich in die Musikindustrie. Ihr erinnert euch, Napster, oder? Diese Riesendiskussion, irgendwie Napster, Raubkopien, dieses ganze Zeug. So, und deshalb war der erste Zukunftskongress, hatte den Schwerpunkt Musikindustrie. Was passiert in den nächsten Jahren mit der Musikindustrie? Und wir haben sehr ehrlich prognostiziert, das hat damals ganz vielen nicht gefallen. Viele von diesen großen Musiklabels durften ihre Mitarbeiter gar nicht zu uns schicken, weil wir waren so die mit denen man nicht so redet. Aber wir haben prognostiziert, dass die Musikindustrie 50% einbrechen wird, sowohl in Mitarbeiterzahl, Umsatz und so weiter. Und gleichzeitig haben wir prognostiziert, dass am Ende dieser Digitalisierung sie mehr Geld verdienen wird in Summe, aber die Musik auf eine andere Art konsumiert werden wird. Und wir haben das damals beschrieben, ich weiß es wie heute, mit dem Bild, Musik läuft dann wie aus dem Wasserhahn. Also du drehst auf, es fließt raus und du zahlst eine monatliche Gebühr. Und logischerweise gibt es den Wasserhahn nicht, aber das, was wir damals beschrieben haben, das heißt heute Streaming. Und die einzigen, die wirklich richtig Geld machen im Musikbusiness, sind die Streaming-Dienstleister. Ja? Also kurz gesagt, auf dieser Ebene, auf dieser Abstraktionsebene, was das Geschäftsmodell betrifft, konnten wir das eigentlich ziemlich gut beschreiben. Ja? Und nicht, weil wir jetzt besonders schlau sind, sondern weil Zukunft tatsächlich nicht vom Himmel fällt, sondern weil sie gemacht wird von Menschen mit all ihren Hoffnungen, Wünschen, Ängsten, was so ein Mensch so eben so hat, ja. Und wenn du mit den richtigen Menschen am Tisch sitzt, also die, die wirklich die Entscheidungen treffen und auch die Macht haben, ihre Entscheidung durchzusetzen, dass andere ihnen folgen müssen, dann kannst du eine sehr, sehr wahrscheinliche Zukunftsprognose machen. Und das ist letztendlich, also jetzt in einfachen Worten erklärt, tatsächlich der Hintergrund von wissenschaftlicher Zukunftsforschung.
Und hast du den Eindruck, dass es in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, dieses Zukunftsbild zu skizzieren? Ich frage deswegen, weil sehr gefühlt für so einen normalen Menschen wie mich immer unübersichtlicher wird, ja, und so ein bisschen gefühlt im Dauerkrisenmodus ist. Und dann gibt's noch einen Präsidenten in den USA, der am Samstag einen Post raushaut und am Montag ist wieder die Welt eine andere gefühlt. Macht euch das die Arbeit schwerer?
Naja, jetzt muss man 2 Sachen trennen. Man muss die kurzfristigen Dinge trennen von den wirklich langfristigen Trendentwicklungen. Ja? Was meine ich mit kurzfristigen Dingen? Was wir nicht prognostizieren können, sind, wer gewinnt Wahlen? Was macht der Trump am nächsten Montag? Oder auch Kriege oder sowas. Ja? Also wo ist einer verrückt genug, irgendeinen Krieg vom Zaun zu brechen? Das kann Zukunftsforschung nicht prognostizieren. Allerdings, ich sage, das sind kurzfristige Ereignisse. Warum? Weil selbst so ein Krieg, so schlimm und schrecklich der ist, natürlich, ja, und da sterben Menschen, das ist ganz furchtbar, aber der hat eine gewisse, wie soll ich das sagen, der ist irgendwann wieder vorbei. Ob das jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre dauert, weiß keiner genau, aber 10 Jahre, das, was wir prognostizieren, ist ganz hoch unwahrscheinlich, dass was so lange dauert. Ja? Corona konnten wir auch nicht prognostizieren, hat unsere Prognosen überhaupt nicht verändert, weil es eben eine Zeit von 2, 3 Jahren war und danach ging es weiter. Also wir orientieren uns in unserer Zukunftsforschung sehr auf Technologien. Warum? Weil Technologien sind die Dinge, die bleiben, die etwas verändern, die Geschäftsmodelle verändern, die Wirtschaft verändern, Branchen und so weiter und dabei aber bleiben. Und in dieser Technologiefrage, da ist die Welt ehrlicherweise sehr berechenbar, nach wie vor sehr berechenbar. Ich gebe dir ein Beispiel. Im Jahr 2018 hat uns ein Kunde, also so ein Unternehmen, gefragt, wie wird 2025, also 7 Jahre später, der Kundendialog aussehen? Das war so ein Unternehmen aus dem, so ein Dienstleister für Callcenter. Und in diese Studie haben meine Kollegen, die Studie gemacht haben, hineingeschrieben, dass im Jahr 2025 es einen Wandel, einen Wechsel geben wird von KI-Tools auf AI-Agents. Das haben wir 2018 prognostiziert. Was ist letztes Jahr passiert? 2025 genau dieser Wechsel von KI-Tools auf AI-Agents. Und nochmal, wir prognostizieren das nicht, weil wir Wahrsager sind, sondern weil wir in unseren Studien, für unsere Studien mit den Menschen sprechen, die heute schon die Entscheidungen dafür treffen. Und die kannst du fragen. Was machst du gerade? Wo steckst du gerade dein großes Geld rein? Was planst du? Was hat das für Auswirkungen? Wann ist es soweit? Was macht das mit der Branche? Das ist die Basis von Zukunftsforschung. Und deshalb ist selbst in dem Thema KI, wo um mich herum ganz viele Menschen denken, boah, ist ja ganz plötzlich und jetzt kommt das alles vom Himmel und wieso geht das so schnell? Sage ich immer, ey Leute, das geht überhaupt nicht schnell. Das geht genau in der Geschwindigkeit, in der wir prognostiziert haben. Wer den Eindruck hat, es geht schnell oder es kommt plötzlich, der hat einfach nicht richtig hingeschaut oder der, weiß nicht, der hat an die falsche Stelle geschaut, ja, weil du hättest es 2018 wissen können. Ja? Und das sind die zwei Dinge, ne? Also diese kurzfristige, was die Trumps und Putins dieser Welt machen, müssen wir ganz ehrlich sagen, sind wir raus, können wir nicht prognostizieren, geht nicht. Aber das Langfristige, was wirklich bleibt, was wirklich wichtig ist, auch, also wir reden hier über den CEO deines Lebens, also wenn dein Leben, die Frage ist, wie wird mein Leben in 5, in 10 Jahren aussehen, was kann ich heute schon dafür tun, und so weiter, das kann man super prognostizieren.
Lass uns da doch mal direkt reingehen. Also, was sind vielleicht erstmal die Parameter, die unsere Zukunft in 5 bis 10 Jahren technologiegetrieben primär beeinflussen werden? Und wie können wir uns da schon jetzt wirklich grundlegend drauf vorbereiten?
Also, es gibt 2 Grundlagentechnologien, die alles prägen. Das eine ist die Entwicklung von einer neuen Art von Intelligenz, das wissen wir alle inzwischen, ja, künstliche Intelligenz, mit all dem, was dazugehört. Also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wir schon im Jahr 2030, dass es mehr AI-Agents, trainierte KI-Systeme, ja, auf dieser Welt gibt, als es Menschen auf dieser Welt gibt, ist hochwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann im Jahr 2030 die Mehrzahl der Konversationen, also der Gespräche oder eben der Wirtschaft, der Transaktionen zwischen KIs stattfindet und nicht mehr zwischen Menschen und auch nicht, wie heute viele denken, zwischen Mensch und KI, sondern zwischen KI und KI, ist auch hochwahrscheinlich. Und das verändert die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns bilden, was für Kompetenzen von uns gefragt ist. Und für Unternehmen verändert das selbstverständlich die Art und Weise, wie sie Geschäft machen und so weiter. Und das geht dann noch weiter. Ja, jetzt habe ich nur von Agents gesprochen. Ich habe noch nicht davon gesprochen, dass schon in diesem Jahr KI mit Rädern dran, also selbstfahrende Autos, KI mit Händen dran, also humanoide Roboter, KI mit Flügeln dran, also Drohnen, autonome Drohnen. Ja, das kommt ja auch alles. Und zwar jetzt 2026 ist da ein richtiger Boom. Da beginnt im Prinzip die Serienproduktion von all dem Zeug. Das bedeutet, dass, wenn wir ein bisschen weiter schauen, im Jahr 2040 ungefähr die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es mehr humanoide Roboter auf der Welt gibt, als es Menschen auf der Welt gibt. Also das muss man sich bildlich vorstellen. Ja? In jedem Haushalt ist mindestens ein so ein Ding, was dann irgendwie kocht, putzt und Spülmaschine ausräumt und so. Oder in jedem Unternehmen sind ganz viele von den Dingern. Ja? Also muss man sich bildlich vorstellen, wie sieht eigentlich die Welt aus, wenn es mehr von diesen Dingern gibt, als es Menschen gibt. Naja, und das war jetzt nur die Entwicklung von Intelligenz. Das geht dann nach 2040 natürlich auch weiter. Und auf der anderen Seite haben wir die zweite große Technologie, die nenne ich immer die synthetische Biologie. Also wir Menschen, wir haben inzwischen Technologie entwickelt und das Wissen entwickelt, wie wir wirklich in Wachstumsprozesse, in natürliche, biologische Wachstumsprozesse eingreifen können, aber nicht nur eingreifen können in das, was biologisch wächst, sondern es sozusagen synthetisch ebenso hervorrufen können. Ja? Das führt dann zu sowas wie Fleisch aus dem Bioreaktor. Das führt zu sowas wie Gentherapien. Also du setzt dir eine Spritze, also vorher musst du irgendwie Tests und dann wird das zusammengemixt und so, und dann setzt du dir eine Spritze. Das verändert deine eigene Genetik. Ist heute noch nicht, und wir Deutschen sind ja auch mit Gentechnik nicht ganz so weit, aber ich kenne Menschen, die machen sowas und die zeigen mir anhand ihrer Daten, also ihrer Körperdaten, dass sie ihr biologisch messbares Alter von 60 auf 22 zurückgedreht haben. Das ist total verrückt. Ja, und wenn man diese ganzen Technologien, die dann drunter liegen, unter dieser synthetischen Biologie, wenn man die zusammennimmt, dann ist die einfache Aussage, jeder, der es schafft, die nächsten 10 Jahre zu überleben, der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden. Und jeder, der es schafft, die nächsten 25 bis 30 Jahre zu überleben, der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, über 120 zu werden. Unsere Kinder vielleicht sogar bis 150. Jetzt stellt euch mal vor, also schau mal, ich bin 53. Ne? So nach heutiger Statistik, Blick in die Vergangenheit, hätte ich jetzt ungefähr noch 30 Jahre zu leben, wenn alles gut geht. Aber vielleicht habe ich, wenn das mit dieser Technologie losgeht, noch 60 Jahre, 70 Jahre. Vielleicht habe ich auch noch 100 Jahre zu leben. Das ist doch verrückt.
Krass.
Also früher in der Generation meiner Eltern hat man sich jetzt in meinem Alter mit 53 irgendwie langsam auf die Rente vorbereitet. Ja? Und das alles irgendwie so langsam den Berg wieder runtergeht. Und ich habe vielleicht noch 100 Jahre vor mir. Ist doch eine verrückte Sache. Und alle, die hier zuhören, natürlich auch.
Krass. Ich überlege gerade eben, du sagtest, es gibt mehr humanoide Roboter als Menschen. Und wenn die Menschen aber immer so viel länger leben, dann wird es langsam eng auf diesem Planeten.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also der Planet ist echt riesig groß. Ja? Das Problem ist, dass auf diesem Planeten, dass die Gebiete, die so gewachsen sind, wie wir uns das vorstellen, so ein bisschen mit Grün und Bergen und Seen und sowas, die sind beschränkt. Es gibt aber wahnsinnig viele Wüsten, es gibt wahnsinnig viel Platz. Was, glaube ich, der realistischere Blick auf die Zukunft ist, als den, den wir manchmal hier in Deutschland haben, ist das, was die da in der arabischen Welt gerade machen, die irgendwie versuchen, riesige Städte in die Wüste zu bauen. Weil wenn die Weltbevölkerung tatsächlich auf 10, 11 Milliarden steigt und die dann auch noch länger leben als bisher, dann werden wir, wie soll ich sagen, neuen Platz künstlich anlegen, in dem man leben kann. Vielleicht ist das jetzt nicht, dass man irgendwie in einer Stunde die Berge erreicht und da irgendwie Skifahren kann. Das kann sein. Aber es gibt auch Menschen, die in Dubai leben, die sehr gut und gerne in Dubai leben. Und das ist nichts anderes als quasi eine künstlich erschaffene Stadt in der Wüste. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen will, ist, ich glaube, unsere deutschen Diskussionen über, dass der Planet irgendwie an seinem Ende ist oder ausgereizt ist, an seinen Grenzen ist oder so, das berücksichtigt immer nicht, dass wir als Menschen in der Lage sind, Ressourcen, die natürlich wir brauchen, künstlich herzustellen. Und egal, ob das jetzt Lebensraum ist oder Trinkwasser oder Essen oder was auch immer ist, aus meiner Sicht wird das ein großer Teil der Zukunft sein.
Das heißt, ihr schaut euch auch solche Sachen wie Ressourcen an, schaut euch auch Energie an. Ich frage spezifisch deswegen Energie, weil du ja sagtest, passiert sehr viel mit KI. Und KI mit Händen, Rädern, Flügeln. Und die brauchen ja enorm viel Energie. Und letzte Woche auf der DDL in München hat der ehemalige CTO von der ASML, also diesem größten Chipmaschinenhersteller, gemeint und sehr mathematisch hergeleitet. Naja, wenn man das alles extrapoliert und es so weitergeht, dann haben wir 2035 die Situation, dass das Training eines einzelnen neuen KI-Modells einmal die gesamte Energie der gesamten Welt bedeuten würde. Unvorstellbar, ist natürlich eine lineare Extrapolation. Er hat auch gesagt, das wird so nicht passieren, ja, weil, wie du sagst, Technologie wird besser und so weiter. Aber wo kommt die Energie her? Habt ihr da auch Szenarien?
Ja, klar. Lass mich da zwei Dinge dazu sagen, weil das ist ganz wichtig. Also auch die Art, wie KI-Modelle trainiert werden und funktionieren. Aber zunächst mal zu der Energie. Nach unseren Prognosen ist es so, und das ist genau das Gegenteil von dem, was so man im Kopf hat, dass die Welt etwa im Jahr 2040 zum ersten Mal mehr Energie zur Verfügung hat, als unsere Welt verbrauchen kann. Bisher ist es immer andersrum. Es gibt wahnsinnige Kämpfe, Kriege und Konflikte um den Zugang zu Energie. 2040 zum ersten Mal anders. Warum sage ich das so frei heraus sozusagen? Ja, und weil es eine Technologie gibt. Diese Technologie heißt Kernfusion. Achtung, nicht verwechseln mit Atomspaltung. Also es hat nichts mit bisheriger Radioaktivität zu tun, sondern wir reden über eine Technologie, wo zwei starke Laserstrahlen quasi Atome aufeinander schießen und durch die Kraft verschmelzen diese Atome und es entsteht Energie. Kein radioaktiver Stoff dabei, kannst auf Knopfdruck abschalten, es gibt keine Kernschmelze, nix, ist einfach so. Und diese Technologie, da wurde vor etwa 3 Jahren in einem wissenschaftlichen Experiment, in einer Demonstration zum ersten Mal bewiesen, dass aus dieser Technologie mehr Energie herauskommen kann, als was du reinstecken musst. Die Forschung gab es schon ewig. Vorher musstest du immer mehr Energie reinstecken. Ist wissenschaftlich lustig, aber wirtschaftlich Quatsch. Seit 3 Jahren andersrum. Und seit 3 Jahren sagen uns und Zukunftsforschern in unseren Interviews die großen Investoren, besonders aus dem Silicon Valley, auf die Frage, wo hast du gerade dein großes Geld reingesteckt? Kernfusion. Und zwar alle, durch die Bank. Und wenn du dann fragst, warum? Dann sagen die, naja, weil die Wahrscheinlichkeit enorm gestiegen ist, dass unsere Welt im Jahr 2040 zum ersten Mal mehr Energie zur Verfügung hat, als sie verbrauchen kann. Die Optimisten sagen, es ist 2035 schon soweit, die Pessimisten 2050. Also irgendwo dazwischen kann man sich was aussuchen. Wie kommen wir jetzt dahin, ohne dass vorher der Planet irgendwie hier zugrunde geht? Du hast die KI und die Chiphersteller erwähnt. Die Strategie der Großen ist relativ klar sichtbar. Die machen bis dahin Atomspaltung. Also die kaufen sich alle gerade Reaktoren, Zugang zu Atomkraftwerken und so weiter, um sicherzustellen, dass dieser wachsende Energiebedarf auch bis zum Jahr 2040 gedeckt werden kann. Das freut uns Deutsche oder viele von uns nicht so sehr, weil wir Atomkraft für komisch, für schlecht und für unmenschlich halten. Die anderen sehen das halt ein bisschen anders. Aber die Kurzzusammenfassung heißt, wenn wir mit der bisherigen Energieproduktion der Welt, und da geht es eben um mehr als regenerative Energien, bis zum Jahr 2040 kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Energieproblem lösen, relativ klar. Und jetzt nochmal zu den KI-Modellen, weil es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass die Art, wie heute KI-Modelle trainiert werden, also es ist schon irre, dass überhaupt KI entsteht, klar. Aber die Art, wie wir das machen, die ist völlig irrsinnig eigentlich, weil die folgt ja der Logik, du musst nur immer mehr draufhauen. Immer mehr Energie, immer mehr Speicher, immer mehr Daten, immer mehr und dann wird die KI besser. Das hat uns hierher geführt, zu diesem Punkt, und das ist ja auch gigantisch, was da passiert. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass es auch eine andere Art gibt, wahrscheinlich sogar mehrere andere Arten, Intelligenz herzustellen. Unser Hirn ist ja auch gar nicht so schlecht darin, Intelligenz herzustellen. Aber nicht durch mehr. Also, wenn du dem Körper mehr Energie, also mehr isst, dann wirst du fett, aber nicht intelligenter. Ja? Unser Hirn stellt anders Energie her. Wie stellt unser Hirn Energie her? Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, die es nun mal hat an Energie, generiert es nicht immer mehr Daten, sondern es fokussiert sich. Es fokussiert sich auf das, was ich gerade brauche, wo ich gerade Wissen, Kompetenz, Intelligenz brauche. Und die anderen Dinge, die vergisst es, die verdrängt es. Und wann genau das passiert, das weiß ich nicht. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir in den nächsten Jahren auch in der KI-produzierenden Industrie, so nenne ich das mal, zu dem Punkt kommen, wo wir Modelle kriegen, KI-Modelle kriegen, die mit viel, viel weniger Ressourcen trainiert werden, die viel, viel weniger Energie brauchen, die viel, viel weniger Daten brauchen. Warum? Weil sie so ein bisschen das kopieren oder adaptieren, wie die menschliche Intelligenz funktioniert, weil sie nicht allwissende, gottähnliche Systeme werden müssen, sondern weil sie einfach sagen, ey, ich muss das und das Problem lösen und jetzt gehe ich hier in die Tiefe und alles andere kann ich vergessen. Ja? So macht's der Mensch und ich glaube, dass das auch die menschlichere Art von Intelligenz ist, wenn man so will.
Wie wird sich Arbeit in dem Kontext verändern? Also wenn wir davon ausgehen, dass wir aktuell noch für die individuelle Produktivität pro Mensch bezahlt werden, zumindest wenn wir angestellt sind, und das künftig wahrscheinlich primär von automatisierten Systemen umgesetzt wird, wie glaubst du, wird sich der Mensch zukünftig beschäftigen? Wie wird er kompensiert für das, was er leistet? Welchen Mehrwert kann er überhaupt noch erbringen? Was wird in Zukunft noch relevanter sein aus Jobmarktperspektive?
Super Frage. Also erstmal aus meiner Sicht reden wir im Augenblick bei dieser Frage über das Jahr 2035. Im Jahr 2035 oder irgendwo da wird eine Situation eintreten, in der zum ersten Mal, jedenfalls auf Deutschland bezogen oder Mitteleuropa, in der zum ersten Mal die KI so gut und all die Systeme, die Roboter und so weiter, so gut sind, dass es nicht mehr 8 Stunden Lohnarbeit für jeden Menschen gibt. Warum nicht? Weil die machen das schneller, kostengünstiger und so weiter. Was ich damit sagen will, das ist noch nicht morgen. Weiß nicht, 8 bis 10 Jahre gibt es hier noch eine Art Vollbeschäftigung, wie wir im Augenblick haben, weil auch die Babyboomer alle in Rente gehen und so weiter. Und dann aber kommt diese Situation. So, was passiert dann? Wenn der Mensch nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeitet, dann ist es relativ logisch, dass der Staat diesen Menschen nicht mehr für seine Lohnarbeit besteuern kann. Also warum nicht? Weil der Staat dann weniger Geld kriegt. Ja? Wenn du als Staat Geld brauchst, musst du andere Arten von Steuern eintreiben und kann ja gar nicht anders sein, als dass du den Kapitaleinsatz auf diese KI-Systeme und so weiter besteuerst. So, wenn dort die große Wertschöpfung entsteht. Achtung, nicht falsch verstehen, wir reden über eine Welt, in der die Wertschöpfung im Vergleich zu heute wahnsinnig gestiegen ist. Ja? Also es gibt mehr Werte, es gibt mehr Geld. Gut, jetzt nimmst du das Geld als Staat von denen, die da diese KI-Systeme betreiben. Das wird natürlich zu Diskussionen und das ist ganz klar. Ja, so ist das bei gesellschaftlichen Veränderungen. Aber irgendwann musst du es nehmen von denen und sozusagen umverteilen an die Menschen, die dann nur noch, sagen wir mal, 4 Stunden den Tag oder 2 Tage die Woche oder wie auch immer arbeiten. Dann hast du auf der Frage, die du gestellt hast, ja, wie kriegen Menschen dann ihr Geld und wovon leben die? Die hast du dann geklärt, weil die kriegen irgendeine Art Grundeinkommen. Wie auch immer das dann heißt. Übrigens, international gesehen, das ist interessant, diese Prognose, dass diese Technologieentwicklung auf direktem Weg, ja, ohne irgendwie Umweg zu einem Grundeinkommen führt, die ist von sehr vielen Technologie-CEOs in der Welt, Silicon Valley und so, die glauben das alle. Und der einzige Unterschied zu dem, was wir hier an Grundeinkommen diskutieren, international heißt das UBI, also Universal Basic Income. Da fehlt das Wort bedingungslos. Ja, wir Deutschen, wir sagen dann immer gleich bedingungslos und jeder kriegt irgendwie alles geschenkt. Muss nicht sein. Es kann auch Grundeinkommen mit Bedingungen geben. Und übrigens bei Grundeinkommen bitte nicht, oder bei UBI bitte nicht vorstellen, dass das irgendwie hier auf Sozialhilfeniveau oder sowas oder Bürgergeldniveau passiert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das passiert mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem sehr, sehr gehobenen Einkommensniveau. Nach unseren Studien und nach unseren Prognosen ist die Frage, wie kriegen Menschen dann Geld, relativ einfach zu lösen. Viel schwieriger ist die Frage, was tun Menschen dann? Also wenn sie nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten müssen quasi. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch unter Zukunftsforschern 2 unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen, das wird ganz furchtbar, weil dann sitzen sie nur noch vor der Konsole und werden dick und doof und degenerieren im Hirn, weil die KI ihnen alles macht und was weiß ich, was für Apokalypse-Geschichten da irgendwie kursieren. Das sind die einen. Und die anderen sagen, im Gegenteil, das wird super gut, weil die Menschen zum ersten Mal dann Zeit haben, endlich mal das zu tun, was sie eigentlich wirklich tun sollten, nämlich sich um sich gegenseitig, also zwischenmenschlich zu kümmern und um sich selbst zu kümmern, vielleicht Spiritualität und was weiß ich was, ja. Diese Menschen, die das prognostizieren, die sagen, eigentlich wollen die Menschen das, sie können es bisher nur nicht, weil sie noch diese komischen 8 Stunden aus dem Industriezeitalter irgendwie arbeiten müssen. Und da ist dann die Prognose, na dann werden die Menschen, wenn sie endlich Zeit haben und eben auch ordentlich Geld haben, dann werden sie irgendwie schöpferisch und die einen machen irgendwas Musikalisches und die anderen was Sportliches und die Dritten machen was Unternehmerisches und jeder macht, was er will sozusagen, ja, und ist kreativ und stellt was her. Ehrlich gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer in der Mitte. Es gibt solche Menschen, es gibt solche Menschen. Aber generell, aus meiner Sicht, gibt es keinen Grund zu glauben, dass die Menschen, nur weil sie irgendwie ein bisschen mehr Zeit haben am Tag, dann plötzlich irgendwie schlechter werden oder schlechter leben. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der so viel Zeit hatte, also in meinem Bekanntenkreis jedenfalls, irgendwie zum Nachbarn gegangen ist und angefangen hat, irgendwie dem auf den Kopf hauen zu wollen. Das ist eine ganz komische Apokalypse-Vision. Ich glaube nicht, dass das so wird.
Mindful Moment. Grundeinkommen für alle, weil KIs und Roboter unsere Arbeit tun. Wird es total schrecklich oder die totale Befreiung? Sven hat gerade eine Zukunft skizziert, in der die Frage nicht mehr lautet, was musst du tun, sondern was willst du tun? Ein Gedanke, der uns vielleicht auf direktestem Wege zu uns selbst führt. Denn ganz ehrlich, ein großer Teil unserer Identität hängt oft an dem, was wir leisten. Im Beruf, in der Familie, in unserer Community. Lass uns das für einen Moment sacken lassen. Stell dir vor, du dürftest dich morgen jemandem vorstellen, ohne deinen Job oder deine aktuelle Tätigkeit zu erwähnen. Was würde von dir übrig bleiben? Welche Eigenschaften, Leidenschaften und Träume würdest du nennen? Und mal Hand aufs Herz, womit würdest du deinen Tag füllen, wenn Geld und Pflichten für eine Woche einfach wegfielen? Was ist das Allererste, das dir in den Sinn kommt? Und die vielleicht wichtigste Frage, welcher Teil von dir bekommt im Alltag gerade zu wenig Raum, weil du im Leistungsmodus bist? Vielleicht ist die größte Befreiung dieses zukünftigen Wandels nicht, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, sondern dass wir endlich die Zeit haben, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind.
Es ist ja eine Riesentransformation, die du hier beschreibst. Ja, und ich sag mal, 2035 ist nicht mehr so weit weg. Schaut ihr euch auch an, wie kann die Gesellschaft dahin kommen? Was sind Mechanismen, die funktioniert haben oder funktionieren können, ja, um solche Transformationen auch gut zu begleiten?
Ja, also das ist ja so ein bisschen das Problem, dass in aller Regel die Verantwortlichen für Gesellschaft, also ich sag mal die Politiker, ja, von diesen technologischen Themen sehr weit entfernt sind. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, das muss eigentlich auch nicht so sein, aber zumindest mal hier in Europa ist das so. Ich habe neulich ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem der Gouverneurskandidaten in Kalifornien für die Gouverneurswahl, die Ende 2026 stattfindet. Da gibt es 5 Kandidaten und einer davon, der heißt Zoltan Istvan. Und mit dem habe ich mal einen Abend verbracht und viel geredet. Und der ist sehr, sehr technologieaffin. Und wenn du den fragst, wenn du da an die Macht kommst, was ist deine erste Agenda, dein erster Agendapunkt, sagt er, ich werde als erstes das biologische Altern des Menschen zu einer Krankheit erklären. Und ich dachte mir, hä? Wieso? Das ist doch ganz normal und das und so, so immer so, überall so. Und sagt er, nee, Entschuldigung, das ist einfach falsch. Der sagt, vor 200 Jahren, als die Menschen nur so 30, 35 Jahre alt geworden sind, sind die allermeisten Menschen, 90%, gestorben an Infektionskrankheiten. Und was die Menschheit seitdem geschafft hat, ist, durch Technologie Infektionskrankheiten auszurotten. Ja, also durch Impfungen und durch Medizin, Pillen und so weiter. So, heute sterben nur noch 3% durch Infektionskrankheiten. Dadurch ist unser Lebensalter viel, viel höher. Dann leitet der sozusagen aus dieser historischen Beobachtung, leitet der ab, also muss es doch unsere heutige Aufgabe sein, genauso zu handeln wie unsere Vorfahren, nämlich die Krankheit oder das Phänomen, an dem heute 90% der Menschen sterben, auch auszurotten. Und diese 90% sind der biologische Alterungsprozess. Und er sagt ja, wir haben inzwischen Technologien, wo du, habe ich vorhin gerade gesagt, dein biologisches Alter zurückdrehen kannst. Das Problem ist, dass diese Technologien noch verdammt teuer sind. Also ich kenne ein paar von denen, die sowas anwenden. Das kostet 750.000 US-Dollar pro Spritze. Muss alle 10 Jahre einmal machen. Und 750.000 ist halt ein bisschen viel für die meisten von uns. Sagt der, also ist es doch die logischste Konsequenz für meine Politik. Ich erkläre das biologische Alter zur Krankheit. Dadurch zwinge ich das gesamte System, die ganzen Pharmaunternehmen und das Gesundheitssystem und so weiter, da rein zu investieren und dadurch den Preis runterzubringen. Und plötzlich kann diese Gentherapien, werden die halt von der Krankenkasse bezahlt und jeder kann sie anwenden. Ja? Also, du hast völlig recht. Ja, wir haben eine riesige Transformation. Das ist nicht, weil wir es wollen, sondern das ist, weil wir es müssen, weil sich Technologie wahnsinnig verändert. Also ist aber auch nicht zum ersten Mal. Industriezeitalter, Elektrifizierung, genau dasselbe, ja, waren ähnliche Transformationen. Und dann muss man halt mit Menschen sich umgeben und mit Menschen reden, die eine Idee haben, wie das geht.
Du sagst richtigerweise, das ist nicht das erste Mal, dass wir solche Transformationen haben. Ja, und ist es nicht so, dass diese Transformation in einer immer kürzeren Zeit passiert, also exponentiell immer stärker der Ast quasi nach oben geht und dass es uns als Menschen ja schwerfällt, diese Exponentialfunktion sich vorzustellen. Wir extrapolieren ja linear von der Vergangenheit in die Zukunft. Wenn aber der Steigungsanteil immer schneller, immer steiler wird, ja, also was eine Exponentialfunktion auszeichnet, dann wird es komplizierter.
Naja, aber wir haben noch nirgends in der Welt gesehen, dass die Menschen ich rede jetzt nicht von einzelnen Personen, sondern so die Menschheit an sich, dass sie irgendwie an ihr Limit gekommen wäre in diesem Adaptieren, an diesem sich anpassen an verändernde Umgebungen. Also ich höre ab und zu dieses Argument, ja, das ist irgendwie zu schnell und die Menschheit kommt nicht mit und so. Aber ehrlicherweise, genau dasselbe haben unsere Vorfahren gesagt, als die Eisenbahn eingeführt wurde und als das Fernsehen eingeführt wurde. Ich glaube sogar als der Buch, also ich war nicht dabei, aber ich habe so Dinge gelesen, als der Buchdruck eingeführt wurde, haben einige gesagt, um Gottes Willen, das ist ganz furchtbar und so weiter. Diese Vermutung, dass der Mensch nicht mitkommt, die ist Jahrhunderte alt. Bisher ist der Mensch aus meiner Sicht jedenfalls nicht an dieses Limit gestoßen. Es kann theoretisch natürlich sein, dass es irgendwo so ein Limit gibt, aber warum sollte es ausgerechnet jetzt vor uns liegen? Also da habe ich noch keine stichhaltige Begründung dafür gesehen. Es könnte ja auch sein, dass das erst in, weiß nicht, 1500 Jahren vor uns liegt. Ja? Klar wird es immer exponentieller, aber mein Gott.
Was würdest du Menschen empfehlen heute, wie sie sich auf sowas drauf vorbereiten? Oder sollte jeder Mensch ein persönliches Zukunftsszenario entwickeln? Oder was kann jeder Einzelne guterweise tun, damit wir bestmöglich vorbereitet sind oder für so eine Transformation?
Ja. Also, das ist mir total wichtig. Ich weiß, das klingt nach verrücktem Zeug, was ich hier so erzähle. Aber ich habe mir nichts, wirklich 0,0 davon ausgedacht. Nichts ist irgendwie geheim oder wie auch immer. Die einzige Frage ist, wo schaut man hin? Jeder von uns hat ja so einen Fokus irgendwie, wo man sich informiert, wo man seine Informationen jeden Tag rauszieht. Und meine Mitarbeiter hier im Institut beispielsweise, die eben jeden Tag solche Interviews machen mit Leuten, die daran arbeiten, die da investieren und so weiter und so fort, für die ist das völlig normal. Also für die habe ich jetzt die letzten 30 Minuten eine völlig langweilige Normalität erzählt. Ja? Die wundern sich eher, wenn sie abends die Tagesschau angucken, worüber reden die da irgendwie überhaupt. Ja? Also was ich damit sagen will ist, jeder Mensch hat die Möglichkeit, und zwar ganz einfach, ohne jetzt irgendwie Zukunftsforschung studieren zu müssen oder so, wir nennen das sein persönliches Zukunfts-Ich zu entwerfen. Also es ganz ähnlich zu machen, wie wir Zukunftsforscher, sich klar zu machen, wie wird mein Umfeld in 5 Jahren aussehen? Wo lebe ich dann? Wie sieht die Region aus? In welcher Branche bin ich? Gibt es die Branche noch? Gibt es meinen Job noch? KI oder muss ich irgendwie andere Dinge machen und so weiter? Wie ist das mit meiner Gesundheit? Wie ist das mit meinen Finanzen? Also so das, was das Leben so bestimmt. Ja, meine Beziehungen natürlich. Kann man sich heute ein Bild machen, wie sieht in 5 Jahren mein Umfeld aus? Das ist der erste Schritt. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt automatisch die zweite Frage, okay, wenn mein Umfeld so und so aussehen wird in 5 Jahren, also das ist mein Möglichkeitenraum, würde ich das jetzt mal bezeichnen, ja, wie kann ich dann aussehen? Also wir hier im Institut, wir arbeiten ja nicht nur für Großkonzerne oder mittelständische Unternehmen, sondern auch für Einzelpersonen. Ja? Die kommen zu uns in irgendein Mentoring-Programm und dann gehen die mit uns genau diese Schritte durch und entwickeln sich ihre 10 Zukunfts-Ichs. 10. Warum 10? Weil die These dahinter steht, dass jeder Mensch an jedem Punkt seines Lebens mindestens 10 verschiedene Wege vor sich hat, die alle besser sind als mein heutiger Zustand. Und wenn du das im Kopf hast, na, dann schreibst du dir halt deine 10 auf. Das dauert ein paar Wochen, bis du da irgendwie schön das analysiert hast. Vergleichst die miteinander und suchst dir unter den 10 besseren sozusagen das Bestmögliche aus. Ja? Und dann hast du dein bestmögliches Zukunfts-Ich, also deinen Zustand in 5 Jahren. Und dann ist noch die dritte Frage, wie komme ich jetzt dahin? Und dafür gibt es bei uns in der Zukunftsforschung eine ganz wunderbare Methode, die heißt Backcasting. Also, ich kann es ganz kurz erklären. Wenn du heute weißt, wie du in 5 Jahren aussehen möchtest, dann überlege nicht, was machst du die nächsten 6 Monate. Warum nicht? Dieses 5-Jahres-Bild ist in der Regel so ein exponentielles Bild, ja, oder exponentielle Entwicklung. Wenn du über die nächsten 6 Monate nachdenkst, kommst du wieder auf so eine Linie, auf so ein lineares Denken. Das heißt, du musst es andersrum machen. Du musst sagen, wenn ich in 5 Jahren dort und dort bin und du beschreibst das schön, wo lebe ich, was ist mein Job, wer sind meine Freunde. Wir nutzen da immer 50 Fragen des Lebens, ja, bis hin, was ist der Kontostand und wie viel kommt da jeden Monat dazu und so weiter. Und wenn du das vor dir hast und dich dann fragst, was war der letzte Schritt, den ich gemacht haben werde, bevor ich dort angekommen bin? Also auf gut Deutsch, was habe ich im Jahr 4,5 bis 5 gemacht? Und dann, was habe ich im Jahr 4 bis 4,5 und dann 3,5 bis 4 und so. Also du rechnest zurück, Backcasting. dann kommst du auf einen Plan, auf einen wirklichen Zukunftsplan. Und das ist das, was die Leute in meiner Mentoring-Gruppe sozusagen dazu bringt, sich richtig auf die Zukunft zu freuen. Warum? Weil sie verstehen, dass in dieser Zukunft für sie persönlich richtig viel Wachstum drin sein kann. Richtig viel Wachstum im Sinne von, je nachdem, was du willst. Also im Sinne von tolle Beziehung, tolle Partnerschaft oder im Sinne von tolle Gesundheit oder im Sinne von viel Geld auf dem Konto, was dich halt so interessiert. Ja. Was ich damit sagen will, ist, der Startpunkt für eine positive Zukunftsentwicklung ist immer, ein klares Bild davon zu haben, wie wird eigentlich in 5 Jahren mein Umfeld aussehen. Und dann gibt's halt Methodik, gibt's Tools, wie du dir einen echten Zukunftsplan machen kannst. Und eigentlich finde ich, sollte das jeder Mensch können. Weil ich habe noch keinen einzigen Menschen erlebt, der das gemacht hat, also diese 3 Schritte mit dieser Methodik und so weiter, der dann hinterher zu mir sagte, ach, die Zukunft ist aber scheiße. Und ich habe Angst davor oder irgendwie, ich will zurück in die Vergangenheit. Nee, die haben sich alle wahnsinnig gefreut, weil sie verstanden haben, dass sie ein Riesenwachstum für sich persönlich in dieser Zukunft haben. Wenn diese wirklich banale, eigentlich einfache Methode in unseren Schulen gelehrt werden würde, so als Schulfach Zukunft, dann hätten wir ganz viele Probleme oder Diskussionen, die wir im Augenblick in diesem Land haben, hätten wir überhaupt nicht, weil jeder einfach nur sagen würde, der vor einem kleinen Problem oder einer Herausforderung steht, würde sagen, ey, komm, ich mach mal die Methode, ich weiß, wie es geht, 5 Jahre so, ah, da und da geht's nach vorn.
Sven, dazu 2 Fragen. Zum einen hast du gesagt, jeder Mensch steht in jedem Moment seines Lebens vor ungefähr 10 Entscheidungen, die ihn auf eine Zukunft hindenken, die aber über sämtliche der 10 Entscheidungen jeweils besser sein wird, zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe, als der aktuelle Moment. Das finde ich extrem spannend, weil gerade in Deutschland scheint es mir so, dass der Deutsche oder die Deutsche schon grundlegend eher skeptisch und besorgt in die Zukunft schaut, was ja so ein bisschen dem Wissensvorsprung, den du vielleicht hast, widerspricht. Ist das korrekt?
Das ist komplett korrekt, ja. Also jetzt lass uns mal ganz nüchtern an die Frage rangehen, wird die Zukunft besser oder schlechter? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunftsentwicklungen in einer Welt, die generell intelligenter wird, in einer Welt, die generell in der Lage ist, mehr Ressourcen herzustellen, mehr Energie, mehr Trinkwasser, mehr Essen und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Welt besser wird, ist viel, also rein nüchtern, viel, viel höher als das Gegenteil. Nun habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich wegen meines Berufes jeden Tag mit diesen Zukunftsmachern und Macherinnen beschäftigen muss oder darf. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil, aber wenn jeder das machen würde, wenn jeder einfach nur jeden Tag, sagen wir mal, mehr als 50% seiner täglichen Informationen, die in diesen Kopf gehen, von irgendwelchen Zukunftsleuten, die gerade Zukunft entwickeln, da, kriegen würde, dann würden die Menschen genauso ein positives Zukunftsbild haben, weil sie verstehen, dass die Möglichkeiten der Zukunft viel größer sind als die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Eigentlich ist das die Antwort auf deine Frage. Die allermeisten Menschen vertrauen ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit viel mehr als den Möglichkeiten der Zukunft. Und das ist, wenn du nüchtern drauf schaust, irre. Bei Kindern ist es übrigens anders. Ich habe 3 Kinder, 8 Jahre, 10 Jahre und 13. Ich habe mit dem Samu, dem 8-Jährigen, neulich, der hatte so Fragen, der hatte festgestellt, es gibt den Tod und der Tod hat was mit dem Alter zu tun. Dann hat er kombiniert, meine Großeltern sind ziemlich alt und dann wollte er mit mir darüber reden. Und in diesem Gespräch habe ich ihm gesagt, Samu, du wirst wahrscheinlich zwischen 120 und 150 Jahre alt. Und weißt du, was er gesagt hat? Gar nichts. Null. Der fand das völlig normal. Die einzigen, die das unnormal finden, sind so diese 50 sind wie ich. Ja? Warum? Weil wir irgendwie uns die letzten 50 Jahre was anderes erzählt haben. Also kurz gesagt, unsere Kinder vertrauen den Möglichkeiten der Zukunft viel mehr als ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Kein Wunder, die haben keine. Und wir Erwachsenen, wir müssen irgendwie diese komischen Erfahrungen aus der Vergangenheit loskriegen. Und damit will ich nicht sagen, dass irgendwer von euch irgendwas falsch gemacht hat. Nee, ihr habt tolle Familien gebaut, Häuser, Unternehmen, die eine oder andere. Alles gut. Aber wenn wir glauben, dass Zukunft aus den Erfahrungen der Vergangenheit entsteht, dann machen wir einen Fehler. Weil Zukunft entsteht und entstand schon immer aus den neuen Möglichkeiten von Zukunft.
Hochgradig spannend. Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Regina Pelley ist Neurowissenschaftlerin aus dem amerikanischen Raum. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Predicting Brain. Und darin sagt sie quasi, dass das Gehirn immer auf vergangenes Lernen oder vergangene Erfahrungen zurückgreift, um die Zukunft zu prognostizieren. Also von daher ist wahrscheinlich was, was uns allen sehr einfach grundlegend natürlich angelegt ist, die Zukunft bestmöglich eben aus diesen vergangenen Erfahrungen her abzuleiten. Aber ich sehe natürlich auch den Grenznutzen, der sich daraus ergibt, bezogen auf das, was du gerade ausgeführt hast. Ich habe noch zwei Anschlussfragen. Und zwar, du sagtest, es geht darum, sich das eigene Umfeld, also sich vorzustellen, wie ist das Umfeld von mir in 5 Jahren? Da würde ich gerne mal verstehen, wie viel davon ist quasi Wunschkonstruktion, also wie viel davon gebe ich tatsächlich vor und wie hoch ist der Prozentsatz davon, wo ich sage, ja, das kann ich mir aussuchen, so und so hätte ich das gern, und wie hoch ist der Anteil, ne, einfach der Faktoren, die einfach von außen auch einfach systemisch vorgegeben werden? Oder beschränkt man sich nur auf das eine oder nur auf das andere? Wie geht man da genau vor?
Also wenn man eine wissenschaftliche Methode nimmt, wie wir, dann hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Im ersten Schritt analysiert man, was ist von außen vorgegeben. Mhm. Also wie entwickeln sich Technologien? Wie entwickelt sich Deutschland oder die Demografie oder mein Job und so weiter und so fort? Ja, das sind alles Dinge, auf die habe ich persönlich keinen Einfluss. Das entscheiden ganz andere, aber ich kann es prognostizieren. Also jedenfalls Zukunftsforscher, ja, weil wenn du da mit denen redest und die fragst, was kommt denn da in 5 bis 10 Jahren, dann hast du ein sehr präzises Zukunftsbild, wo du noch nichts machen kannst. Da ist kein einziger Wunsch von dir drin. Das ist erstmal wirklich nur die reine Analyse. Wenn die da alle so weitermachen, wie sie heute da so machen, in welcher Welt werde ich dann leben? Und das ist gleichzeitig dann dein Möglichkeitenraum. Innerhalb dieses Möglichkeitenraumes, da beginnt das Wunschkonzert. Ja? Mhm. Da kannst du dich in die Richtung entwickeln und in die Richtung. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe euch vorhin ganz am Anfang habe ich erzählt, wie ich damals mit 28 quasi einen Neustart in meinem Leben gemacht habe, ja, weil ich diese ARD-Festanstellung auf Lebenszeit mit Betriebsrente und pipapo einfach gekündigt habe. Und interessant ist, was danach passierte. Nach meiner Kündigung, ich hatte noch 3 Monate Kündigungsfrist, da war ich dann noch da. Und in diesen 3 Monaten kam erstens mein ehemaliger Professor zu mir und sagte, Mensch Sven, willst du nicht an die Uni und wirst mein Assistent und später Professor? Also ich hatte sozusagen so einen Weg, Professor zu werden. Exakt zum gleichen Zeitpunkt, mein bester Freund damals, ein Fotograf, der war so ein Weltenbummler, der war nach Afrika gezogen, an den Gambia River, und hatte dort ein Hotel aufgemacht. Und ich hatte den schon 2-mal besucht und der sagte, Mensch, komm doch zu mir. Wir haben ein geiles Leben hier in Afrika, am Gambia River, wir machen ein Hotel und so weiter. Zum gleichen Zeitpunkt. Und zum gleichen Zeitpunkt, ich habe damals viel Ausdauersport, so Marathons gelaufen und hätte mir super vorstellen können, auch so semi-professioneller Sportler zu werden. Also so vormittags ein Training, nachmittags dazwischen Mittagsschlaf. Herrlich, ja, ist ein super Tagesablauf für mich. Und so weiter und so fort. Also ich hatte sozusagen das Professoren-Ich, das Afrika-Ich, das Sportler-Ich. Dann kam noch ein Unternehmer-Ich dazu. Dann gab es noch ein Silicon Valley-Ich und so weiter. Ich hatte 10 Ichs, also 10 Zustände im Kopf. Wenn ich mich in die Richtung entwickle, dann werde ich in 5 Jahren so sein und dann da und so. Und das hat jeder. Das hat jeder zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. Und diese 10 waren alle besser als mein damaliger Zustand, den ich gerade gekündigt hatte sozusagen. Ja. Und was ich damit sagen will, ist erst Umfeld verstehen in 5 Jahren, dann innerhalb dieses Möglichkeitenraums die verschiedenen Möglichkeiten wirklich sauber quasi aufschreiben, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei wissenschaftlicher Methode, sauber aufschreiben, so dass ich sie wirklich miteinander vergleichen kann und das nicht irgendwie so ein Bauchgefühlszeug ist. Und dann die richtige aussuchen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte einen Unternehmer-Ich, also die Möglichkeit, Unternehmer zu werden, fand ich super gut. Ich hatte ein Professoren-Ich, habe ich gerade gesagt, wissenschaftliche Arbeit, und ich hatte ein Silicon Valley-Ich. Damals war Silicon Valley gerade hoch im Kurs und ich war noch nie da und ich wollte mal 2-3 Jahre da leben. Und ich habe einfach die kombiniert. Ich habe gesagt, okay, ich mache wissenschaftliche Arbeit, aber nicht an der Uni, sondern ich gründe dafür ein Unternehmen. Und ich mache nicht irgendeine Wissenschaft in diesem Unternehmen, in diesem Institut, sondern Zukunftsforschung, die ganz viel mit dem Silicon Valley zu tun hat, wo du ständig irgendwie darüber fliegst und irgendwelche Interviews machst. Also ich habe sozusagen 3 in 1 genommen und dadurch ist ja das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut irgendwann raus, 25 Jahre später rausgekommen. Also muss ja jetzt nicht jeder Unternehmer werden oder irgendwie Zukunftsforscher, aber ich bin absolut felsenfest überzeugt, dass jeder zu jedem Zeitpunkt genau diese 10 Wege hat. Der einzige Punkt ist, du musst aufhören, über diese 10 Wege zu quatschen, nur zu reden mit deinen Freunden und ach ja, ich könnte doch und so, sondern musst es dann machen. Ja, du musst dann irgendwie den ersten Schritt gehen und im Gehen des ersten Schrittes hinter dir die Brücke abreißen, dass du nicht mehr zurück kannst.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Du hattest beschrieben, als du vor 25 Jahren da standst, dann hattest du die Brücke schon abgerissen und dann haben sich diese 10 Ichs oder mehr vor dir ausgebreitet. Was sagst du Menschen, die eben vielleicht auch diese 10 Ich-Ideen im Kopf haben? Ich könnte, ich wollte, viel Konjunktiv. Die aber sich gefangen fühlen in dieser Abhängigkeit des Statuses, von Familie vielleicht, von Arbeit hier, von Wohnorten, die nicht diese Unabhängigkeit mitbringen, die du damals vielleicht hattest. Ich stelle das jetzt.
Wenn du das Gefühl hast, dann glaube ich, hast du die 10 Zukunfts-Ichs noch nicht im Kopf. Weil der Sinn dieser 10 Zukunfts-Ichs ja ist, sie zu vergleichen mit deinem augenblicklichen Zustand, mit deinem augenblicklichen Status, mit deiner augenblicklichen Sicherheit und so weiter. Und wenn du diese 10 Zukunfts-Ichs richtig gemacht hast, dann sind die alle besser als der heutige. Also mehr Status, mehr Sicherheit, mehr Liebe, mehr Geld, was auch immer du möchtest, ja. Also ich höre das ab und zu, dass Menschen so festhalten an dem, was sie bisher haben oder Angst haben, das zu verlieren sozusagen und deshalb den nächsten Schritt nicht gehen. Aus meiner Sicht haben sie dann die Hausaufgabe nicht gemacht, nämlich wirklich sich die Zukunft vorzustellen und zu sagen, ey, in 5 Jahren, die Sicherheit, die ist viel höher und der Kontostand ist auch viel, viel höher und ich habe halt teilgenommen an dem Wachstum, was in der Welt ist.
Mindful Moment. Apropos Hausaufgabe, da steigen wir doch gleich mal ein. Was wäre denn, wenn deine Zukunft nichts ist, das dir einfach passiert, sondern etwas, das du aktiv entwirfst, wie ein Zukunftsarchitekt, eine Zukunftsarchitektin? Sven hat uns vorhin eingeladen, unsere Zukunft mal ganz aktiv zu konstruieren. Die Methode? Backcasting. Ein klares Bild von unserem besten Ich in 5 Jahren zu malen und dann die Schritte dorthin rückwärts zu gehen. Quasi ein Reverse Engineering für dein Leben. Lass uns das doch mal in einem kleinen Gedankenexperiment versuchen. Nur für dich. Schließ einen Moment die Augen, wenn du gerade kannst. Und spul einmal 5 Jahre in die Zukunft. Vergiss mal kurz alle Ja-Abers. Wie fühlt sich die beste Version deines Lebens an? Konzentrier dich nicht darauf, was du hast, sondern darauf, wer du bist und was du tust. Welches eine Gefühl dominiert hier? Ist es vielleicht Gelassenheit, Energie, Verbundenheit, Freiheit? Bleib einen Moment bei diesem Bild, bei diesem Gefühl. Du bist jetzt diese Person in 5 Jahren. Schau mal zurück auf den Weg, den du gegangen bist, um hierher zu kommen. Was war der letzte entscheidende Schritt, den du gemacht hast, kurz bevor du dieses Ziel erreicht hast? Was war vielleicht davor die mutigste Entscheidung im 4. Jahr? Und was hast du davor gemacht? Und davor? Und davor? Konstruiere mal so genau, wie du kannst, die letzten 5 Jahre rückwärts. Wenn du damit fertig bist, komm wieder ganz zurück ins Hier und Jetzt. Mit dem Wissen aus deiner Zukunft, was wäre der allererste, vielleicht fast lächerlich kleine erste Schritt, den du heute noch tun könntest, um dich genau in diese Richtung zu bewegen? Denn vielleicht beginnt die Reise zu deinem idealen Zukunfts-Ich nicht mit einem riesigen Sprung, sondern mit genau diesem winzig kleinen Schritt.
Jetzt versuche ich mal eine Klammer zu machen von diesen ganzen Technologiegeschichten zu der Persönlichkeitsentwicklung, zu dem CEO des Lebens. Wir leben gerade in einer Zeit, in der wahrscheinlich, also wenn wir auf die Entstehung menschlichen Lebens oder überhaupt so die Zivilisation zurückschauen, wahrscheinlich leben wir in der Zeit, in der die stärksten Veränderung, in der das stärkste Wachstum da ist. In dieser KI-Welt haben wir Unternehmen, Perplexity, ich kenne den Aravind, den Gründer von Perplexity, ziemlich gut. Der hat dieses Unternehmen vor 3 Jahren gegründet und jetzt hat er eine Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar. 3 Jahre. Stärkeres Wachstum gab es noch nie. Und wir erzählen uns hier in Deutschland immer, es gäbe kein Wachstum. Ja, was für ein Blödsinn, wir sind nicht angeschlossen ans Wachstum. Also kurz gesagt, deine Aufgabe, wenn du wirklich CEO deines Lebens werden willst, ist, schließe dich an dieses Wachstum an. Du musst es nicht kreieren, du musst es nicht neu erfinden, du musst dich nur anschließen. Und das kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Du kannst deine Kompetenzen anschließen, dann musst du ein bisschen was mit KI machen oder eben mit den Biotechnologien. Oder du kannst deine Familie anschließen, dann müssen deine Kinder was Ordentliches studieren und vielleicht auch mal ein Jahr im Silicon Valley verbringen. Oder du kannst dein Geld anschließen, ob du jetzt großes oder kleines Geld auf dem Konto hast, ist völlig egal. Ich will jetzt keine Anlageempfehlung geben, aber du kannst es eben in diese Technologien da reinstecken und hast teilweise einen Hebel. Also das Schönste, was ich gerade gesehen habe, ist eine Verzehnfachung in 2 Jahren. Also jetzt gar nicht durch selbst gründen, sondern einfach nur durch ein bisschen Geld reintun. Man kann sich auch mal hochrechnen, wie viel das wird irgendwann nach 4 Jahren und 6 Jahren und 8 Jahren. Also kurz gesagt, diese Möglichkeiten hatte keine unserer Vorgängergeneration. Aber die haben Wirtschaftswunder gebaut. Ja, und jetzt dürfen wir uns mal nicht ständig so leid tun und sagen, uns geht's hier irgendwie so schlecht und die Welt ist so schlecht. Nee, uns geht's so gut wie nie. Jetzt müssen wir auch mal Wirtschaftswunder bauen, wie es unsere Großeltern gemacht haben.
Jetzt hast du ja gesagt, dass für euch einer der Primärfaktoren, um die Zukunft vorauszusagen, das Thema Technologie ist oder der Faktor Technologie ist. Wie bewertest du darüber hinaus so grundsätzliche, immer wiederkehrende Zyklen, die ja zum Beispiel Ray Dalio in seinem Buch Principles beschrieben hat, also rund um den Auftrieb und aber auch den Niedergang von Kulturen oder Zivilisationen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man könnte die Ableitung zulassen, dass man sagen kann, naja, also ähnlich wie ehemals beispielsweise ein römisches Reich, seine Peakzeit und dann eben seinen Fall bekunden musste, so könnte es auch sein in diesem Zusammenspiel zwischen westlicher Welt und, ich sag mal, zum Beispiel den BRICS-Staaten. Ja, also eine Mischung aus Osten und Westen. Wo siehst du uns da in 10 Jahren?
Das ist eine super Frage. Also, weil das tatsächlich mit dieser Technologieentwicklung zu tun hat. Schau mal, jede Technologie, egal welche es ist, entwickelt sich in einer S-Kurve. Also musst du dir so vorstellen wie ein S. Wir fangen mal unten an. Es beginnt ganz flach, ganz flach, ganz flach. Dann hebt es ab und oben gibt es wieder ein Plateau. Sieht aus wie ein S. Jede Technologie. Und wenn es dann oben ein Plateau gibt, dann kommt die nächste Technologie, die wiederum ein S ist. Und dann die nächste, die wiederum ein S ist. Das heißt, die Gesellschaften oder die Menschen, die es schaffen, sich immer dort anzudocken, wo so eine Technologie gerade abhebt, wo sie gerade in die Höhe geht, die machen sowas wie Wirtschaftswunder oder eine reiche Gesellschaft. Das kann man sehr gut nachvollziehen bei unseren Großeltern nach dem Krieg. Die haben nämlich genau dasselbe gemacht mit dem Verbrennungsmotor. Ja, der Verbrennungsmotor war gerade kurz vor diesem Punkt, wo es abhebt. Und dann hat die Politik mitgemacht. Die hat die Regularien auf Autobahnen, kein Tempolimit runtergemacht. Und die Infrastruktur, die Autobahnen waren auch kostenlos. Und dann gab es Wirtschaftswunder. Und ein paar Jahre danach kam das Silicon Valley und hat gesagt, Mensch, machen wir jetzt genauso. Die Technologie hat sich halt geändert. Das war dann nicht mehr der Verbrennungsmotor, sondern das war dann Halbleitertechnologie. Wir rufen in die Welt, kommt all die Verrückten der Welt, denen es zu Hause irgendwie nicht gut geht. Hier könnt ihr euren Kindern ein besseres Leben bauen, bla bla bla. Infrastruktur kostenlos, bisschen Geld rein, Wirtschaftswunder. Und dann kamen die Chinesen als nächstes, vor 10 Jahren ungefähr. Die haben wieder genau dasselbe gemacht wie unsere Großeltern. Nur die Technologie war wieder eine andere. Ja, das war dann nicht mehr Verbrennungsmotor und auch nicht Halbleiter, sondern das war dann KI und Genetik und sowas, ja. Aber wieder genau dasselbe. Leute konzentrieren in irgendwelchen Sonderwirtschaftszonen, Megacities, die Infrastruktur kostenlos, bisschen Geld rein, entsteht Wirtschaftswunder. Jetzt gerade macht es die arabische Welt. Dubai, Saudi-Arabien machen genau dasselbe. Also, was ich damit sagen will, ist, sich auf Technologien zu konzentrieren, auf immer die Technologie, die in der Lage ist, innerhalb der nächsten 10 Jahre dieses Abheben da zu haben. Und dort sich drauf zu fokussieren und da richtig reinzugehen, das sorgt in aller Regel dafür, dass Gesellschaften, also Länder, Gesellschaftsordnungen, Regionen sehr, 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 sehr erfolgreich werden. Und was du beschreibst, dass es auch dann einen Niedergang gibt, das hat in meiner Wahrnehmung damit zu tun, dass wenn eine Region sich so stark auf eine dieser Technologien fokussiert hat und sehr, sehr erfolgreich damit war, dann verlieren die ganz häufig, die da leben, das Zukunftsbild. Die verlieren aus dem Kopf, dass diese Technologie, die sie so erfolgreich gemacht hat, in ein paar Jahren vor einem Plateau steht. Wie der Verbrennungsmotor. Der ist jetzt seit ein paar Jahren auf dem Plateau. Und wir hier in diesem Land haben nichts anderes zu tun, als zu diskutieren, ob man diesen Verbrennungsmotor retten kann oder nicht. Das ist völlig irre. Aber nicht das erste Mal. Du hast völlig recht. Im Römischen Reich war es, ich war nicht dabei, aber wahrscheinlich ganz ähnlich. Ja? Also es gibt ganz viele Beispiele in der Historie, wo Gesellschaften es nicht schaffen, aus einem Erfolg heraus zu verstehen, dass dieser Erfolg nicht automatisch mit denselben Mitteln so weitergeht, sondern wenn ich ihn weitermachen will, dass ich auf andere Technologien mache. Also die Methode kann dieselbe sein, aber andere Technologien gehen muss. Was haben wir gemacht? Also wir in Deutschland, seit Jahrzehnten lehnen wir neue Technologien ab. Wir haben angefangen mit Atomen, dann war es die Gentechnik, die wir abgelehnt haben. Dann haben wir mit da alles, was mit Daten zu tun hat, irgendwie abgelehnt. Also das ist nicht so, dass wir das nicht können oder so, sondern dass wir das bewusst ablehnen aus einer, wie soll ich das sagen, ganz komischen Art von Technologiefeindlichkeit, obwohl unsere Großeltern genau in so einer Situation gedacht haben, Mensch, Technologie ist super, Technologie wird uns hier nach oben ziehen. Naja, und andere Regionen, denen es eben gerade nicht so gut geht, ja, das Silicon Valley war, bevor diesem Halbleiterboom war das nix, das war irgendwie das Ende der Welt quasi, ja. Regionen, denen es nicht so gut geht, die machen es anders, die setzen auf diese neuen Technologien. Ist eigentlich ein bisschen verrückt, weil die Voraussetzungen in den reichen Regionen der Welt sind viel, viel besser, auch in diesen neuen Technologien erfolgreich zu sein, nur eben das Mindset, die Mentalität. Und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Das hat nichts nur mit der Politik zu tun. Ja, das hat eigentlich mit jedem zu tun in diesem Land. Wir sind halt das mit der Bildung und den Medien und so weiter. Wir ruhen uns auf dem aus und sind einfach zu bräsig im Kopf geworden, um zu verstehen, dass das nicht für die Ewigkeit ist, sondern dass man etwas tun muss dafür, wenn die Kinder auch oder noch besser leben sollen als man selbst.
Wo steht Deutschland in 10 Jahren?
Das hat ganz viel damit zu tun, wie schnell, wie schlimm es wird. Also wie schlimm meine ich mit Arbeitslosigkeit, sinkender Lebensstandard und so weiter. Wenn das schnell geht, dass der Lebensstandard sinkt, aus meiner Sicht gibt es da gar keinen Weg dran vorbei. Wenn das schnell geht, haben wir Deutschen schon die Eigenschaft und die Fähigkeit, irgendwie das Ruder rumzureißen und zu sagen, komm, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, jetzt packen wir an, jetzt werfen wir mal das mit diesem komischen Datenschutz irgendwie, also nicht komplett über Bord, aber machen es mal zumindest so, wie die anderen in der Welt das machen. Und irgendwie Kernfusion ist auch eine ziemlich gute Idee, Quantencomputer erst recht und dann gehen wir mal da rein. Ja? Also die Kompetenz und die Fähigkeit, die haben wir. Wir müssen nur dazu gezwungen werden. Und das ist die Frage. Ja? Und also sagen wir mal, wir halten noch 5 bis 8 Jahre, so 2 politische Legislaturperioden so durch mit diesem, wie es im Augenblick so ist. Naja, dann geht es uns nicht ganz so gut in 10 Jahren. Wenn es schnell geht, dann hatten wir zwischendurch mal eine Delle und sind wieder auf dem aufsteigenden Ast.
Lieber Sven, also vielen Dank für diesen Wahnsinnsparfurit. Einmal Zukunft und zurück. Ich nehme ganz viel mit und ich ende jetzt on high. Ja, also wir haben die Kompetenzen, wir haben die Möglichkeiten, wie du gesagt hast, ja, und Möglichkeiten, die keine Vorgängergeneration hat. Das nehme ich jetzt mal als Schluss. Das ist doch positiv. Also das macht Mut, finde ich. Und herzlichen Dank dafür.
Du, sehr gern. Nichts anderes wollte ich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft besser wird für unsere Kinder, dass sie besser leben, länger gesund und so weiter, die ist viel, viel höher als das Gegenteil. Lasst euch nichts anderes erzählen.
Großartige Aussicht. Vielen Dank.
Wow, was für eine Energie von dem Sven. Ich bin noch ganz geflasht und finde vor allem seine positive Sicht, die er mitbringt, total ansteckend. Und so erfrischend anders als das, was so klassisch Nachrichten bringen. Von daher nochmal ein Plädoyer für unseren Podcast. Und ich fand es vor allem toll, neben all den inhaltlichen Sachen, die er beschreibt, da kann man jetzt drüber denken, was er will und Wahrscheinlichkeiten. Aber wie ich persönlich zu einem persönlichen Zukunfts-Ich kommen kann, die 3 Schritte dahin. Und das ist so anders als alles, was ich bislang zumindest mir überlegt hatte. Von daher super spannende Folge, wie ich finde. Wie ist es bei dir, Kai?
Kann ich nur genau so bestätigen, lieber Oliver. Also was mich total abgeholt hat, war der Optimismus, der die ganze Zeit mitgeschwungen ist. Und eben auch diese validierende Herleitung. Also es klingt ja auch alles wirklich nachvollziehbar und logisch, wenn Sven darüber spricht. Naja, also rein technologisch machen wir Sprünge wie noch nie zuvor, mit unglaublichem Impact auf alles, also Produktivität, gesellschaftlicher Wohlstand, Gesundheitsentwicklung, Krankheitsvorsorge. Also es hat mich sehr, sehr positiv gestimmt und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass sich diese Stimmung auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überträgt. Bleibt optimistisch, ihr hört, da ist noch einiges zu holen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne oder abonniert uns. hinterlasst uns einen Kommentar, wenn ihr Lust habt auf weitere Gäste, die wir vielleicht noch nicht kennen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, werde CEO deines Lebens. Bis dann. Ciao, ciao.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.